ich selbst habe als Kind nicht gewusst, dass meine Mutter krank ist. Also so richtig verstanden, was es bedeutet, mit ihrer Diagnose zu leben, das habe ich erst vor ein paar Jahren.
Also eine meiner frühesten Erinnerungen überhaupt ist, dass meine Mama im Bett liegt, nichts tut und ich auf sie springe und versuche, dass sie aufkommt.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 32. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit der Folge Bipolarität aus der Sicht der Kinder von bipolaren Eltern. In dieser Folge kommen wieder mal Angehörige zu Wort, nachdem wir schon Partnerinnen sowie Freundinnen und die Familie von Nicole in vorherigen Folgen zu Wort kommen haben lassen. Nun möchten wir den Raum schaffen und Kindern von bipolaren Eltern unser Gehör schenken. Es gibt auch diesmal wieder ein Gespräch mit zwei Betroffenen, die über die Erfahrung des Aufwachsens mit einer bipolaren Mutter erzählen. Das Gespräch mit Nicole wird heute kurz sein, denn diese Erfahrung kennt Nicole persönlich ja nicht. Aber dafür stellt Nicole zwei Kinderbücher vor, die sehr gut zu dem Thema passen. Zusätzlich wollen wir noch erwähnen, dass auch diese Folge von einer Hörerin, Jasmin, einer der zwei Gesprächspartnerinnen, die wir heute zu Gast haben, initiiert wurde. Wir können es nicht oft genug sagen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt an info@crazyturn.at oder folgt uns auf Instagram. So, hallo Nicole.
Hallo Vicky.
Sagen wir mal, wie geht es dir?
Also im Moment kann ich gar nicht klagen. Es gibt natürlich, so wie es bei jedem im Leben, gibt es auf und ab. Aber eigentlich, das gehört ja auch dazu, fühle ich mich jetzt gerade relativ stabil in meiner Mitte und freue mich, dass wir wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Vor allem freue ich mich, dass wir so tolle Gesprächspartnerinnen hören werden. Also seid gespannt und bleibt dran, weil es zahlt sich wirklich aus.
Ja, also es ist wieder ein Wunder passiert. Also eigentlich ist es kein Wunder, sondern es ist tolles Feedback, nämlich was wir immer wieder bekommen von unseren Hörerinnen. Wir bekommen ganz viele E-Mails, wo wir bestärkt werden, aber genauso gut, wo wir eben immer wieder neue Ideen für unsere Folgen bekommen. Und auch diese Folge wurde von einer Hörerin eben initiiert, wie wir es vorhin auch schon erwähnt haben. Und es ist auch ein ganz ein besonderes Thema, nämlich es gibt natürlich Leute, die selber unter der Bipolarität leiden. Dann haben wir auch schon des Öfteren immer wieder Angehörige, also das heißt eben Freundinnen, Partnerinnen und so weiter. Aber eine Sache fehlt uns eben noch, nämlich wie ist das eigentlich, wenn man mit einem bipolaren Elternteil aufwächst? Du selber, Nicole, kannst das ja aus deiner Sichtweise nicht erzählen. Und deswegen haben wir heute ja zwei Gesprächspartnerinnen hier. Aber du wolltest ja selber auch schon oder hast dir überlegt eben, wie das ist, wenn du selber Mutter geworden wärst und selbst ein Kind gehabt hättest. Und dazu haben wir ja auch schon eine Folge in der Hinsicht. Aber um das nochmal vielleicht zu betonen, wie hast du das für dich so durchgedacht? Wie wäre das für das Kind eigentlich, mit einer Person aufzuwachsen, die unter Bipolarität leidet?
Also es ist eine schwierige Frage. Weil natürlich kann ich mich in diese Situation nicht wirklich reinversetzen, weil ich bin Erfahrungsexpertin als Betroffene einer bipolaren Störung. Es stimmt, dass ich mich mit dem Kinderthema schon längere Zeit auseinandergesetzt habe. Ich auch immer einen sehr starken Kinderwunsch hatte. Mittlerweile bin ich mit meinen 42 Jahren bei dem Standpunkt, dass es mehrere Faktoren gibt, warum ich keine Kinder bekommen werde. Und das wäre zum Beispiel, ich finde mein Alter, der Partner dazu wäre auch nicht schlecht, wenn man den hätte. Und vor allem aber meine vererbbare psychische Erkrankung, weil bipolare Störung ist eine sehr oft vererbte psychische Erkrankung. Und ich weiß einfach, wie ich darunter leide. Und das will ich eigentlich niemandem anderen antun. Und überhaupt persönlich, aber das ist wiederum nur meine persönliche Meinung, finde ich, dass weltpolitisch gesehen es nicht so verantwortlich ist, jetzt Kinder in die Welt zu setzen. Das ist meine persönliche Meinung. Also gibt es für mich mehrere Gründe, warum ich keine Kinder bekommen werde. Aber ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass man mit einer bipolaren Störung Kinder bekommt. Das kann sehr wohl funktionieren. Es ist sicherlich sehr herausfordernd, aber ich möchte an dieser Stelle auf keinen Fall sagen, Menschen mit einer bipolaren Störung dürfen keine Kinder bekommen. Das ist nur meine persönliche Meinung.
Danke dir jetzt für deine Ausführung, Nicole. Du hast uns ja auch etwas mitgebracht. Das sind zwei Bücher. Ich bin schon total gespannt, weil ich habe noch nicht in diese Bücher reingeschaut.
Dann werde ich gleich einmal erzählen, worum es geht. Also ich möchte mal sagen vorweg, das sind zwei absolute Neuerscheinungen. Und das sind Bücher, die es viel zu wenig gibt noch auf dem Markt, nämlich Bücher, die Kindern vermitteln, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können, wie Gefühle ausschauen, wie sie sich anfühlen können. Und das in einer so kindgerechten und ansehnlichen Art und Weise. Also die Illustrationen sind in beiden Büchern sehr kindgerecht und herzig und liebevoll gestaltet. Und jetzt gehen wir aber gleich zum ersten Buch, über das ich reden möchte. Das ist das Buch Die Reise von Fräulein Maus. Eine fantasievolle Erzählung über bipolares Erleben von Eleonore Vanoli und illustriert von Anja Mörike. Und da geht es eben um die kleine Maus, um die kleine Fräulein Maus aus Mittenhausen. Und ganz süß ist, ganz hinten im Buch gibt es so Kopiervorlagen. Da kann man dann die Maus in ihren verschiedenen Zuständen, also entweder super happy manisch oder depressiv am Boden liegend, ausschneiden. Und dann gibt es Punkte und diese Punkte sind relevant für die Geschichte. Also die Geschichte ist, dass die kleine Maus eine Reise macht in den wilden Süden. Und von ihren anfänglichen 5 Punkten handelt sie sich rauf bis zu 10 Punkte und das ist eben das Zeichen der Manie, wo sie dann am Schluss glaubt, sie kann fliegen und ein anderes Tier verletzt. Und dann durch diesen Zusammenbruch schlittert sie in eine Depression und durch ein Loch in einem Baum fällt sie in den hohen Norden, der ganz grau und kalt und eisig ist. Und dort trifft sie dann zum Beispiel den Zwergschraubendreher, der kleine Zauberkügelchen gibt, damit es ihr vielleicht wieder besser geht. Und langsam mit diesen Zauberkügelchen, aber auch mit anderen Wegbegleitern, die in diesem Buch vorkommen werden, sammelt das Fräulein Maus wieder ihre Punkte, bis sie dann im Endeffekt wieder zu Hause bei ihrer Familie in Mittenhausen ist, wo sie am Schluss ein mittelfreudiges, mittelaufregendes Fest feiern, was einfach symbolisieren soll, dass die Stabilität in der Mitte liegt und dass das ist, was wir alle anstreben sollten oder wollen. Ich finde das sehr, sehr herzlich geschrieben. Es ist eine super tolle Geschichte. Die Illustrationen sind sehr kindgerecht, wie ich schon gesagt habe. Und die Autorin, Eleonore Vanoli, hat ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Also kann ich euch die nur sehr herzlich, Kinderbücher, herzlich empfehlen. Aber ich habe ja noch ein zweites Buch mitgebracht. Und das zweite Buch ist von Nora Hille und illustriert von Theresa Viehhauser. Wenn unsere Seele Hilfe braucht. Ermutigende Kurzgeschichten, die zeigen, Reden hilft. Und das ist ein bisschen ein Kontrastprogramm, das ist keine durchgehende Geschichte, sondern es sind 5 Kurzgeschichten und es werden 5 psychische Erkrankungen dargestellt, nämlich einerseits Depressionen, der Opa, der einen schweren Elefanten mit sich trägt, nachdem die Oma gestorben ist. Dann gibt es eine Geschichte über einen bipolaren Vater, der nachts tanzt und dann teilweise wieder totale Einbrüche hat. Dann gibt es eine Geschichte über ein Mädchen und Essstörungen. Ida ist ein kleines Mädchen, das nach der Trennung von ihren Eltern Verlustängste erleidet und ihren Alltag nicht mehr wirklich bewerkstelligen kann. Und dann gibt es noch einen kleinen Jungen, der unter Angststörungen und Panikattacken leidet. Und in diesem Buch, Wenn unsere Seele Hilfe braucht, wird einfach auch ganz klar beschrieben, was Kinder tun können, welche Auswege es gibt, wenn sie sich in psychischen Notlagen befinden. Und ganz wichtig ist, dass auch Kindern vermittelt wird, dass wenn man physisch etwas hat, geht man zum Arzt oder zur Ärztin. Genauso ist das, wenn die Seele nicht gesund ist, wenn die Seele krank ist, muss man auch unbedingt Hilfe suchen und zu einem Arzt und zu einer Ärztin gehen. Und das finde ich halt so super, dass diese zwei Autorinnen es geschafft haben, das so zu vermitteln, wie wichtig das ist, über Gefühle zu sprechen und Gefühle benennen zu können und eben bei Problemen auch akut Hilfe zu suchen.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das sind zwei sehr konstruktive Bücher, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Also wie gesagt, du hast ja vorgestellt, das sind Kinderbücher in der Hinsicht. Wir reden heute nicht mit Kindern in dem Sinn, aber es sind gute Ansätze für eben Kinder, die vielleicht auf eine andere Art und Weise auch Zugang zu solchen Themen bekommen und vor allem kompetentes Werkzeug oder Tools eben. Dafür danke, dass du das vorgestellt hast, Nicole. Ich würde sagen, wir fangen an mit unseren Gesprächspartnern nun. Bin auch total gespannt. Hören wir mal rein.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Nummer 32, Bipolarität aus der Sicht der Kinder von bipolaren Eltern. Dieses spannende Thema bespreche ich heute mit zwei Gästinnen, mit Jasmin und Victoria. Und sie werden uns berichten, wie es ist, mit einer bipolaren Mutter aufzuwachsen. Und da möchte ich auch gleich das Wort an Jasmin geben. Könntest du dich bitte kurz vorstellen und sagen, in welchem Kontext du aufgewachsen bist?
Danke, dass wir da sein dürfen. Also ich heiße Jasmin. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, die Alleinerzieherin war. Und ihre Diagnose hat sich eigentlich geändert oder ist gewachsen. Es hat angefangen, kurz nach meiner Geburt ist sie mit einer Depression diagnostiziert worden. Das hat sich dann zur Bipolarität gewandelt und dann später, als ich schon erwachsen war, sind auch noch schizophrene Züge hinzugekommen. Genau, und ich bin im Gemeindebau aufgewachsen, also auf engerem Raum. Und wie war das bei dir, Vicky?
Ich heiße Victoria, ich bin 27 Jahre alt und ich bin auch mit meiner Mutter aufgewachsen, bis ich 11 Jahre alt war. Meine Mutter hat mittlerweile diagnostiziert eine schizoaffektive Störung. Und das hat so angefangen, dass sie nach der Scheidung eine leichte Depression hatte. Dann kam die Manie dazu und dann eben auch die psychotischen Symptome. Das hat aber auch jahrelang dann noch gedauert, bis sie dann wirklich die Diagnose hatte. Was ich noch dazu sagen wollte, ich bin nicht mit ihr direkt danach halt aufgewachsen. Also mein Vater hat das Sorgerecht bekommen. Ich habe mit ihr dann noch 4 Jahre lang den Kontakt aufrechterhalten. Und dann gab es einen Kontaktabbruch, bis ich 22 war. Und jetzt seit ein paar Jahren haben wir wieder Kontakt.
Das mit den Kontaktabbrüchen kenne ich auch. Ich bin zwar bei meiner Mama aufgewachsen, aber auch, weil niemand andere da war. Bei mir gab es einen Sorgerechtsstreit. Meine Oma hat damals, als ich glaube 4, 5 Jahre alt war, versucht, das Sorgerecht zu bekommen, hat es aber nicht zugesprochen bekommen. Deshalb, als ich dann erwachsen war und ausgezogen war, gab es immer wieder Phasen, da musste ich mich zurückziehen, da konnte ich nicht Kontakt halten mit meiner Mutter. Aber so, wir waren trotzdem durchgehend immer in Kontakt, auch weil wir eine sehr kleine Familie sind. Es gibt eigentlich mittlerweile in der Kernfamilie meine Mama und mich, meinen Vater gibt es am Rande, aber mit dem habe ich erst Kontakt, seit ich 22 bin.
Ja, bei uns war das ähnlich. Also mein Vater hat das Sorgerecht bekommen, einfach weil meine Mutter nicht in der Lage war, sich um uns zu kümmern und halt auch eben in psychiatrischen Kliniken war. Da war es irgendwie auch klar, dass mein Vater das Sorgerecht kriegt. Und dadurch, dass wir ausgewandert sind nach Österreich, wie ich noch ganz, ganz klein war, ist unsere Kernfamilie hier halt auch sehr, sehr klein. Also es ist halt nur meine Mutter, mein Vater und meine Schwester und ich. Also da war es klar, dass mein Vater das Sorgerecht kriegt. Und ja, das mit dem Kontaktabbruch. Also 7 Jahre sind schon lang und da hatten wir wirklich gar keinen Kontakt. Ich wusste nicht, wo sie ist, ich wusste nicht, wie es ihr geht. Eben auch einfach, weil ich mich für meine psychische Gesundheit auch zurückgezogen habe. Also ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich finde das interessant, dass bei dir die Gerichte oder bei deiner Mutter tatsächlich feststellen konnten, dass sie sich nicht um euch kümmern war, weil bei meiner Mama war das nicht so. Und ich frage mich immer, ob ich da auch eine Rolle hatte, weil es gab so Situationen, da war ich noch im Kindergarten oder vielleicht Anfang der Volksschule. Da kann ich mich erinnern, dass es so Kontrollbesuche gab. Warum waren bei uns Kontrollbesuche? Meine Eltern waren nie verheiratet und haben sich dann getrennt und das Jugendamt war dann auch eingeschaltet, weil es eben diese Sorgerechtsfrage gab. Und deshalb gab es schon Termine, wo ich bei einer Psychiaterin war, wo es dann Untersuchungen gab, wie es mir ging und mein Wohlbefinden als Kind festgestellt wurde. Aber da war ich, also es scheint gut genug gewesen zu sein. Und deshalb hatten wir auch immer wieder, kam das Jugendamt vorbei, auch weil mein Vater damals problematischer Faktor war. Also, aber ich war lange Zeit Komplizin meiner Mama und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber meine Mama war halt gerade in diesen depressiven Phasen, war bei uns zu Hause volle Chaos, es war dreckig, überall lag Zeug. Und ich habe ihr dann, das war dann so eine 4-Stunden-Aktion, wo wir alles komplett aufgeräumt haben. Aufgeputzt, sodass man gar nicht erkennen konnte, wie wir eigentlich leben.
Ja, das war so ähnlich, vor allem wenn Besuch oder sowas gekommen ist, dann konnten wir ganz gut schauspielern, dass bei uns alles in Ordnung ist. Also Kontrollbesucher hatten wir zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich selbst habe als Kind nicht gewusst, dass meine Mutter krank ist. Also so richtig verstanden, was es bedeutet, mit ihrer Diagnose zu leben, das habe ich erst vor ein paar Jahren. Als Kind war das aber eben so, dass ich mich sehr zurückgezogen habe. Also ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen, weder im Kindergarten noch in der Schule noch irgendwo. Also so richtig hat das niemand gewusst, was bei uns zu Hause los ist.
Ja, das war bei mir auch so. Also meine Oma hat das manchmal kommuniziert in der Schule, aber meine Oma ist dann gestorben, als ich 12 war.
Vielen Dank für eure ausführlichen Schilderungen und danke vielmals, dass ihr so offen seid und so ehrlich seid und eure beiden Kontexte jetzt beleuchtet habt. Mich würde jetzt interessieren, wie habt ihr die Stimmungsschwankungen und die Krankheit eurer Mutter wahrgenommen?
Also eine meiner frühesten Erinnerungen überhaupt ist, dass meine Mama im Bett liegt, nichts tut und ich auf sie springe und versuche, dass sie aufkommt. Also für mich ist vor allem diese Depression vordergründig gewesen, am auffälligsten, weil sie sich auch nicht um mich gekümmert hat. Ich habe dann Wände bemalt, im Kindergarten war ich das bravste Kind überhaupt, aber zu Hause habe ich Wände bemalt und die Vorhänge gerippen und alles, was man so tun kann als kleines Kind. Also Stimmungsschwankungen vorherrschend, das erst später. Also es gab so Phasen, wo sie dann extrem streitlustig war. Das ist mir aufgefallen, aber so, ich weiß nicht, warum ich diesen Radar nicht hatte. Ich konnte ihre Phasen bemerken, also dass sie im Bett liegend, weinend war. Es war immer eine starke Depression oder eine stärkere Manie. Aber ich kann mich an die manischen Phasen, glaube ich, deshalb nicht so gut erinnern, weil das die guten Phasen waren. Weil sie aktiv war, weil sie was gemacht hat, während sie in den depressiven Phasen eigentlich gar nicht da war. Und bei dir, Vicky?
Ähnlich. Es hat bei meiner Mutter auch eben mit depressiven Phasen begonnen. Da habe ich nicht wirklich viele Erinnerungen dran, außer wie du gesagt hast, dass sie einfach sehr viel in dieser Zeit geschlafen haben oder gelegen sind und man da halt eben so gut wie gar keine Aufmerksamkeit bekommen hat. Die manischen Phasen haben erst nach der Scheidung begonnen. Da habe ich, außer dass sie viel Geld ausgibt, nicht viel mitbekommen. Was für mich dann am schlimmsten war, waren die psychotischen Phasen. Da kann ich mich erinnern, dass ich nach der Schule am Wochenende zu ihr gefahren bin und sie hat sich zu der Zeit wirklich sehr stark zurückgezogen, hat kaum mit irgendwem geredet. Und da sind meine Erinnerungen stärker, weil ich sehr viel Angst gehabt habe zu dieser Zeit. Sie ist da oft stundenlang auf der Couch gesessen, hat einen starren Blick in eine Richtung gehabt und ist durch die Wohnung gegangen, hat einfach nicht kommunizieren können. Natürlich, sie war psychotisch zu dem Zeitpunkt, aber als Kind hat mir das Angst gemacht. Die manischen Phasen, das weiß ich jetzt nur von meiner Mama, waren die Phasen, wo sie stark suizidgefährdet war. Da hat sie mir erzählt, dass es eben einen Vorfall gab, wo sie sehr stark manisch war, suizidgefährdet und eben beide Kinder, also ich und meine Schwester, bei ihr waren. An das kann ich mich ein bisschen erinnern. Einfach weil sie das damals schon stark gezeigt hat. Also wir haben schon gemerkt, dass meine Mama suizidgefährdet ist, aber natürlich als Kind war das nicht zu begreifen. Und ich glaube, was so verwirrend war, war diese Unbeständigkeit. Also ein Wochenende bin ich hingegangen, da war sie depressiv. 2 Wochen später war sie manisch, dann psychotisch und dann kriege ich während der Schule halt Anrufe von ihr, wo sie halt psychotisch ist und dementsprechend halt auch einfach ja als Kind, als Jugendliche nicht verständlich, was da passiert.
Hast du dich in dieser Situation gefühlt damals, dass du Verantwortung hast, jetzt Hilfe zu holen?
Ja, ich hätte am liebsten alles stehen und liegen lassen, die Schule geschmissen und mich nur um sie gekümmert, ja, klar.
Und also für mich war immer die Frage, ich war da, glaube ich, ein bisschen selbstsüchtiger. Ich habe mich schon um sie gekümmert und ich habe die Wohnung aufgeräumt und geschaut, dass was zum Essen da war. Es gibt so den einzigen Eintrag in ihrer Krankenakte, wo ich vorkomme. Da war ich 8 Jahre alt und da steht, dass sie gerade entlassen wurde. Und ihr Zustand hatte sich eigentlich im Spital gebessert, aber nach ein paar Tagen wäre alles wieder sehr ähnlich und ich bin gegen einkaufen. Das habe ich schon gemacht, aber für mich war eher die Frage, muss ich jetzt die Rettung rufen? Oder kann ich jetzt die Rettung rufen? Meine Mama wollte nie, dass ich die Rettung rufe, aber ich wollte das schon, weil ich immer gemerkt habe, wenn sie im Spital war, ist sie in einem geschützten Raum.
Also ich selbst bin als Kind nicht auf die Idee gekommen, eben die Rettung zu rufen. Es gab mehrere Situationen, wo mein Vater angerufen hat und wir dann halt nur mitbekommen haben, dass eben Ärzte gekommen sind und sie abgeholt haben. Und als Jugendliche, ich hätte maximal meinen Vater angerufen und ihm gesagt, was los ist, wobei er nach der Scheidung auch gar nichts mehr von mir wissen wollte. Das heißt, ich war eher alleine mit dem. Also selbst zu entscheiden, wenn ich jetzt am Sonntag wieder nach Hause fahre, nimmt sie sich das Leben oder nicht? Also das war eher so eine Einschätzung als Kind, aber halt eben ganz kindlich. Also ist meine Mama nächstes Wochenende noch da oder nicht? Also so eher. Aber dass ich jetzt wirklich realisiert habe, dass sie krank ist, dann halt eben so diese das Verständnis, was man als Kind hat, wenn man krank ist, kriegt man Medizin oder halt ein Arzt kommt. Das gab's halt nicht. Also mein Vater hat uns immer erklärt, dass meine Mutter halt einfach verrückt ist und Theater macht und halt übertreibt mit allem. Und das habe ich voll übernommen. Also so habe ich meine Mutter damals gesehen. Es war halt für mich einfach nur, ja, sie macht Theater, damit sie das Sorgerecht kriegt. Sie macht Theater, damit sie mehr Kontakt mit uns haben kann, weil es halt mein Vater mir jeden Tag so halt gesagt hat. Also ich habe es nicht als krank empfunden.
Also hast du eigentlich auch in deinem Umfeld keine Erwachsenen gehabt, die zum Beispiel dein Vater, die dir geholfen hätten, die Situation irgendwie besser zu verstehen?
Also wie gesagt, mein Vater hatte kein Verständnis für die Krankheit. Der hat das bis heute nicht. Er kann auch nichts mit meinen Diagnosen anfangen. Und ich habe mir das auch selber eine ganze Kindheit lang angehört, dass ich nur Theater mache, dass ich nur faul bin, weil ich gerade wochenlang depressiv bin. Und sonst gab es leider keine Bezugspersonen in meinem Leben. Also wie gesagt, wir sind ausgewandert. Wir waren in Österreich ohne Familie, ohne Bekannte, ohne Freunde. Meine Familie war extrem zurückgezogen. Mir wurde von Anfang an beigebracht, dass ich kein Vertrauen zu anderen Menschen haben kann, weil alle böse sind. Und somit war ich als Kind zurückgezogen, still und war, wie die Jasmin vorher gesagt hat, im Kindergarten, in der Schule brav. Unauffällig, damit halt meine Eltern auch keine Probleme haben, nicht noch mehr Probleme. Das heißt, außen hat man es einfach nicht gemerkt. Also es hat mir auch niemand helfen können in dem Fall.
Also ich habe in der Schule auch immer heile Welt gespielt und meine Mutter musste nie zu einem Elternsprechabend zum Beispiel erscheinen, weil ja eh alles gepasst hat. Und ich hatte vor ein paar Jahren im Gänsehäufel waren wir schwimmen mit einem alten Schulfreund und ich habe dem da das zum ersten Mal erzählt und der hat gesagt, dass man hat nichts gemerkt. Also man hat gemerkt, dass ich jetzt meine Mama nicht vorstelle oder sie in die Schule einlade oder so. Sie war halt nicht da, aber das war jetzt nicht besonders auffällig. Aber ich habe es genau, Bezugspersonen. Es gab, also meine Großeltern, also als meine Oma noch gelebt hat und sie hatte schon einen Mann, meinen Stiefgroßvater, der aber seine eigenen Probleme hat und der hat eben auch diese verzerrte oder wie ich finde ungesunde Wahrnehmung, dass meine Mama verrückt war. Er hat auch immer gesagt, ich wachse, würde wild bei ihr aufwachsen. Der hat auch einen starken katholischen Hintergrund und das ist schlimmer geworden, als meine Oma gestorben ist. Und er hat sie immer nur als Verrückter bezeichnet und dass man sich von ihr fernhalten muss. Und er hat das auch gar nicht verstanden. Also meine Oma war da schon rationaler, aber als ab dem Zeitpunkt, wo sie dann gestorben war, war sie einfach nur die Verrückte. Es ist auch interessant, weil in diesen schlechten, objektiv schlechten Phasen, als meine Oma dann gestorben war, oder ich wurde später auch mit einem Knietumor diagnostiziert und musste halt ins Spital und Operationen und so weiter. In diesen Phasen, wo es mir ein bisschen schlecht ging, hat meine Mama es dann immer geschafft. Und ich weiß nicht, ich kenne das von einer Freundin auch, da hat sie es dann geschafft, da zu sein. Das waren die einzigen Momente, als ich krank war, konnte sie für mich da sein. Als es mir schlecht ging, hat sie es geschafft, zumindest bis ich so 25 war, konnte sie aus sich selber raus und für mich da sein. Dann hatte ich eigentlich wahnsinnig Glück, weil es wird bei dir wahrscheinlich so ähnlich sein, dass du, für mich ist Familie, ist jetzt nicht nur, sind nicht meine Eltern, sondern sind auch Freunde. Oder ich hatte dann mit 16 meinen ersten Freund und deren Eltern sind eigentlich, seine Eltern sind eigentlich meine Zweiteltern bis heute. Und wenn ich was zu erzählen habe, dann erzähle ich es eher ihnen als meiner Mama. Wenn es was zu feiern gibt, lade ich ihr, und das ist, für mich hört sich das so gemein an, wenn es was zu feiern gibt, dann lade ich eher sie an als meine Mama, weil sie ja unterstützende Erwachsene waren, die einfach da waren.
Spannend, dass du das sagst. Also ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern, aber aus Gesprächen mit ihr weiß ich, dass sie in bestimmten Momenten, wo eben ich ihre Hilfe gebraucht habe, da war und sie bis heute nicht weiß, wie sie das geschafft hat, für mich da zu sein. Also obwohl es ihr eben so schlecht ging, da fragt sie sich bis heute, wie sie das gemacht hat, weil es eigentlich nicht möglich scheint. Aber sie hat gemeint, dass das in den Momenten für ihre Kinder ging, also es ging für ihre Kinder einfach, weil sie ihre Kinder geliebt hat und für sie da sein wollte. Und was du noch gesagt hast, ja, das war bei mir nämlich ähnlich. Also mit 17 habe ich meinen ersten Freund kennengelernt und das erste Mal in einer funktionierenden Familie sozusagen, wo man dann gemerkt hat, okay, es ist nicht normal, was da daheim alles abgeht und man kann normal reden in der Familie und eben sich füreinander freuen und unterstützen. Und das war dann auch so. Also ich habe seine Familie dann auch eben als meine betrachtet und habe sehr viel Kontakt zu seiner Mama gehabt, zu seiner Oma, einfach weil ich diese weibliche Rolle in meiner Kindheit nicht hatte und dann plötzlich Menschen da waren, die mich unterstützt haben, mit denen ich reden konnte über Probleme, weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns gab es das nicht. Also ich habe über nichts mit meinen Eltern geredet. Ich war so verschlossen. Wenn es mir schlecht ging, habe ich das mit mir selber ausgemacht, weil ich sie nicht damit belasten wollte. Und ja, das ging noch einige Jahre auch weiter dann, wie ich erwachsen war, dass ich einfach nicht über meine Symptome gesprochen habe, über meine Probleme, bis ich halt irgendwann nicht mehr konnte und es dann erst bei mir selber angefangen habe, eben, dass ich ja über meine Gefühle geredet habe und nicht mich immer verschlossen habe vor allem. Also wenn ich mit Freunden aus meiner Schulzeit reden würde, denen ist nichts aufgefallen. Ich habe so gut geschauspielert, dass es mir gut geht, dass es bei uns daheim halt, dass alles gut ist. Also ich glaube, da wäre halt jeder geschockt, wenn ich erzähle, dass eigentlich gar nichts gut war und dass es mir gar nichts gut ging und dass ich als Kind schon Suizidgedanken gehabt habe.
Ich habe versucht, keine Probleme zu machen, wie die Vicky, also in der Schule gut zu sein, damit meine Mama sich nicht um noch was kümmern muss oder damit nicht auf einmal Aufmerksamkeit auf mich fällt. Und damit habe ich heute noch zu kämpfen, also ich möchte nicht verhaltensauffällig sein. In keinem Fall. Also ich habe auch erst im Erwachsenenalter und ich würde sagen, ich lerne es immer noch, über meine Gefühle zu reden und das nicht zu verstecken. Und diese Einstellung, dass alle Menschen böse sind, das habe ich auch mitgekriegt als Kind und auch erst durch die Eltern meines ersten Freundes oder durch die Familie meines ersten Freundes gelernt, dass es gar nicht so ist, dass man Menschen vertrauen kann, dass Menschen für einen da sind, dass man einfach über Schwieriges reden kann und jetzt nicht die Welt eskaliert dadurch, dass nicht alles den Bach runtergeht.
Wenn ihr jetzt so schildert, dass ihr wirklich sehr jung auch schon Verantwortung übernehmen habt müssen, also zum Beispiel einkaufen gehen, putzen, für sich selber eigentlich sorgen. Ist es denn so, dass es euch vorkommt, dass es auch einen Rollentausch gab und eine Parentifizierung eurerseits? Und wie hat sich diese Rolle im Alter dann bei euch verändert? Könnt ihr da irgendwas bitte dazu sagen?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass meine Mama alleinerziehend war, war das noch früher der Fall vielleicht. Meine Mama konnte, das hat nichts mit ihrer Erkrankung zu tun, aber sie hatte halt auch keine Motivation und ich habe mit 8 zum Kochen begonnen zum Beispiel. Natürlich konnte ich die finanzielle Versorgung nicht übernehmen und da hatte ich, weil meine, das habe ich noch nicht erzählt, aber meine Mama war Krankenschwester und bis ich 6 Jahre alt sowas war, hat sie auch eigentlich gearbeitet, wenn sie nicht im Krankenhaus war, also selbst als Patientin. Und es war dann ein langer Weg bis zur Berufsunfähigkeitspension, aber obwohl sie dann mehr zu Hause war, habe ich trotzdem viel übernommen, was Putzen, Wäsche, Waschen, Kochen angeht. Und vom System wurde ich dann auch mit spätestens 16, 17 so als Verantwortliche gesehen. Es gab eine Situation, da war ich 22 und habe gerade ein Praktikum gemacht und meiner Mama ging es sehr schlecht. Sie hat mich die Türe aufgemacht, ich konnte sie am Handy nicht erreichen. Über mehrere Tage, schlussendlich bin ich zu ihr gegangen und habe halt so lange an der Tür geklopft, bis sie aufgemacht hat. Und ich habe dann ihren Psychiater angerufen, weil sie komplett verwahrlost war. In der Wohnung hat es gestunken. Von was sie sich ernährt hatte in dieser Zeit, weiß ich nicht. Und ihr Psychiater ist dann gekommen, hat einen Hausbesuch gemacht und ich habe ihn gefragt, soll ich die Rettung rufen? Und seine Antwort war, na, das müssen Sie wissen. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich das wissen? Ich bin, habe hier keine Ausbildung. Ich meine, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, aber die psychiatrische Einschätzung, das wäre doch seine Aufgabe. Und das habe ich immer wieder erlebt, auf die eine oder andere Weise. Und auch dieses Einblick geben, weil meine Mama hat sehr oft über ihre Erkrankung, über ihre Situation einfach gelogen, so getan, als wäre eh alles okay. Also das, was wir als Kinder dann auch in die Schule projiziert haben, dass eh alles okay ist, hat sie dann auch über Gesundheitsinstitutionen, Psychiater, Psychotherapeuten halt wiederholt. Und ich verstehe das, das war aus einem Platz der Scham oder einem Gefühl der Scham. Aber es hat weder ihr geholfen, noch mir geholfen. Und irgendwann habe ich verstanden, und das wurde auch von mir erwartet, dass ich erzähle, wie es wirklich ist. Und es ist auch erst dann, es gab erst dann Hilfsangebote, wo die eine Einschätzung bekommen haben, wie schlimm es wirklich ist. Weil sie immer so gut und obwohl sie unfrisiert, stinkend im PSD angekommen ist, war, weil sie es eh geschafft hat, zu dem Termin zu kommen, war dann die Einschätzung, ja, es geht eh. Obwohl es eigentlich aus meiner Sicht gar nicht ging. Aber das musste ich halt kommunizieren, weil sie wollte das nicht kommunizieren.
Es war bei uns ein bisschen anders, einfach weil sie nicht die Erziehungsberechtigte war. Also mein Vater hatte das Sorgerecht, das heißt, ich habe größtenteils eben bei meinem Vater gelebt und habe sie halt nur selten besucht. Also da hatte ich nicht die Verantwortung, weil sie eben selber einen Lebensgefährten gehabt hat und er der Erwachsene war. Und in dem Sinne hat er dann die Verantwortung eben übernommen, wann muss sie in eine Klinik eingewiesen werden oder wann muss er den Rettungswagen rufen. Das war Gott sei Dank nicht meine Verantwortung, weil ein Kind das nicht entscheiden kann. Und auch mit 22 Jahren kann man solche Entscheidungen nicht treffen. Ich habe mich trotzdem auf eine Art als Elternteil gefühlt. Nicht nur für meine Mutter, also für meinen Vater auch. Der hat auch seine eigenen Probleme. Ich kann dir jetzt nicht so wirklich Momente nennen, wie das halt passiert ist. Ich weiß einfach nur, dass ich oft in der Schule war, so eine Verantwortung für meine Mutter gefühlt habe. Also dass ich weiß, ich muss dann heimkommen, ich werde kochen, ich werde putzen, ich werde sie aufheitern, damit es ihr besser geht. Ich werde sie motivieren, damit wir, was weiß ich, spazieren gehen. Am Wochenende und also dieses Kümmern war einfach sehr, sehr stark und auch Schuldgefühle, wenn ich mal ein Wochenende keine Zeit gehabt habe, weil ich lernen musste, weil ich mich mit Freunden oder was weiß ich, was ich gemacht habe. Wenn ich selber depressiv war, war ständig dieses Schuld- und Schamgefühl, dass ich gerade sie im Stich lasse und dass, wenn ich eine bessere Tochter wäre, dass es ihr vielleicht gut gehen würde und dass ich, ja, also das war schon stark, dass ich halt das Verantwortungsgefühl für sie gehabt habe, was halt auch. Also der Kontaktabbruch selbst war dann wirklich schwierig, einfach weil ich diese Verantwortung gehabt habe. Und für mich war das eine egoistische Entscheidung, also einfach nur für mich. Ich brauche diesen Kontaktabbruch, damit ich einfach nicht ständig überbelastet bin mit ihren Problemen und eben diese ständige Verantwortung trage. Vor allem, wenn man selber depressiv ist, ist es nicht möglich, sich dann noch so stark um eine andere Person zu kümmern und schon gar nicht als Kind.
Ich verstehe das mit dem Kontaktabbruch voll gut. Mein Bedürfnis war es, immer ins Ausland gehen zu wollen. Und meine Mama hatte die Befürchtung, dass das stark mit ihr zu tun hatte. Ich glaube mittlerweile, das war richtig. Mein erster Auslandsaufenthalt waren 4 Monate in Island. Da war ich auf Praktikum. Und in den Monaten davor war die Beziehung zu meiner Mama sehr schwierig, weil sie eben dieses "Du willst mich verlassen, ohne dich schaffe ich das nicht" ganz stark im Vordergrund war. Wir waren da auch mal bei der Sozialarbeiterin, die hat dann ein bisschen mediatorisch unterwegs, um zu kommunizieren, sie wird das alleine während meiner Abwesenheit schaffen. Sie ist nicht der einzige Grund, warum ich jetzt nach Island gehen will. Das mache ich auch für mich und es ist auch wichtig, dass ich etwas für mich mache. Weil ich immer eigentlich alles für meine Mama, das stimmt nicht ganz, aber ich habe ganz viel für meine Mama getan. Und auch aus dem Grund, unterschwellig hatte ich immer Angst, dass meine Mama sterben kann. Und dass, wenn sie stirbt, ich dran schuld bin, weil ich war nicht da. Diese Angst hatte ich nicht jeden Tag, aber unterschwellig war sie da und ich bin dann später, 2 Jahre später, nach Neuseeland gegangen, also ganz weit weg. Und das war, weil du gesagt hast, gerade in den depressiven Phasen, Vicky, musstest du dich zurückziehen, du hast erkannt, dass du dich um dich selber kümmern musst. Mir war das nie so klar eigentlich. Ich habe mich immer wieder mal an HPE gewendet, das Netzwerk, und wollte eigentlich immer Hilfe, wie ich meiner Mama helfen kann. Und die Frage, die zurückkam, ja, wie geht's dir eigentlich dabei? Und ich habe darauf sehr ablehnend reagiert, und habe mich dann nicht mehr gemeldet, weil das nicht das war, was ich wollte. Und erst in Neuseeland, wo ich dann 6 Jahre gelebt habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt gibt es keine Probleme mehr, jetzt werde ich nicht mehr gebraucht, aber ich brauche mich selber. Und es gibt Themen, die ich aufarbeiten muss und es gibt Dinge, um die mich kümmern muss. Ich hatte Kontakt zu meiner Mama, immer mal wieder reduzierter, und meine Zweiteltern haben sich in der Zeit sehr stark um sie gekümmert. Ich war da, wenn es notwendig war, aber zum ersten Mal erkannt, ich bin wichtig. Es ist wichtig, dass es mir gut geht, auch für meine Partnerschaft, und habe zum ersten Mal Therapie zum Beispiel gemacht.
Was hast du da?
Da war ich dann 26.
Okay.
Ich habe lange eigentlich nicht erkannt, dass ich diese Bedürfnisse, also psychische Bedürfnisse habe irgendwie. Und da kommen wir auch zu dem, was wir schon besprochen haben, also zu lernen, die Gefühle zu kommunizieren, zu schauen, wie geht's mir eigentlich. Das war lange nicht im Vordergrund, sondern wie geht's meiner Mama, was kann ich tun? Wie kann ich ruhig bleiben? Ja.
Wenn du jetzt so redest, sind es hier die Strategien, die du jetzt oder im Erwachsenenalter angewandt hast, um mit Situationen besser umzugehen. Kannst du dich erinnern, gab es auch in deinem Kindheitsalter, gab es da in deinem Alltag irgendwie Strategien, die du angewandt hast, um mit der ganzen Situation besser leben zu können, besser umzugehen?
Wie die Vicky habe ich mich in einigen, also gerade wenn sie manisch war, habe ich mich zurückgezogen. Also ich habe Erinnerungen, da habe ich mich einfach unter dem Bett versteckt. Das war so mein Safe Space. Später bin ich dann einfach zu Freunden gegangen. Ich bin rausgegangen, ich wollte nicht zu Hause sein. Und eigentlich bin ich auch früher ausgezogen, also nicht so richtig oder offiziell, aber ich habe dann sehr viel Zeit bei der Familie meines Freundes verbracht. Er hatte dann in dem Jahr, nachdem er Matura hatte, ist er ausgezogen. Dann war ich sehr viel bei ihm, dann sind wir zusammengezogen. Also es war schon ein Wegsein. Ich habe mich zwar so um sie gekümmert, ich habe angerufen, ich habe bei ihr vorbeigeschaut, aber ich habe das nur in den Dosen gemacht. Damals habe ich das gar nicht so gesehen, die ich vertragen habe. Das waren eigentlich Ausweichstrategien, weil was mir gefehlt hat und was ich bei der Vicky auch gehört habe, niemand hat uns erklärt, was ihre Erkrankung bedeutet. Es war kein unterstützendes psychisches Angebot dabei, das erstens uns erklärt hat, wie sich ihre Erkrankung manifestiert und wie wir damit umgehen können und wie wir ein stabiles Ich entwickeln. Weil das habe ich lange, also das verfolgt mich heute noch. Ich habe immer wieder Identitätskrisen, wo ich mich frage, wer bin ich eigentlich? Und das war auch eine Frage meiner Therapeutin, die sie am Anfang gestellt hat: Wer bist du? Was magst du an dir? Und das sind Fragen, mit denen strauchle ich sehr, weil ich es nicht so definieren kann. Und ich glaube, da fehlt einfach eine Entwicklungsphase, wo man schon ein Angebot schaffen könnte oder auch das Einbeziehen bei den ärztlichen Gesprächen, dass Ärztinnen auch wissen von verrückter Kindheit, wo man die Eltern oder das elterliche Netzwerk, das es gibt, da einbindet und sagt, vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ihr Kind da mal hingeht. Um nicht so, weil es ist dieses Alleine-Sein mit diesen Problemen, die man noch nicht mal als Probleme wahrnimmt, weil es die Normalität ist. Um da einfach Aufmerksamkeit, Bewusstsein zu schaffen, dass es auch anders geht. Dass man als Kind auch wichtig ist, dass die Bedürfnisse wichtig sind. Man weiß als Kind gar nicht, dass man Bedürfnisse hat und dass diese nicht erfüllt werden.
Ja, Vicky, wie würdest du das sehen? Welche Strategien hast du in der Kindheit oder eben dann später noch entwickelt? Fällt dir noch irgendetwas ein, was du nicht schon erwähnt hast?
Dadurch, dass man den Raum nicht hat, um sich eben selbst, also um sich zu entwickeln, war das ganz viel eben mit Arbeit mit Verdrängung. Also verdrängen, was ich fühle, verdrängen, was ich brauche, gar nicht wahrnehmen, dass ich bin. Das kam bei mir auch erst mit meinen Diagnosen, mit meiner Therapie und mit meiner Geschichte, dass ich überhaupt mich als eigene Person sehe, die für sich verantwortlich ist und nicht dafür verantwortlich ist, was die Eltern machen. Punkt. Es ist nicht meine Verantwortung gewesen als Kind und jetzt auch nicht als Erwachsene. Das hat lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe. Aber als Kind ist man einfach nicht weit genug entwickelt. Das Gehirn ist nicht entwickelt, dass man das alles überhaupt verstehen kann. Bei mir war eine Strategie, also eine ständige Wachsamkeit, also ständig aufpassen, wie geht's den Eltern, um darauf vorbereitet zu sein, dass eben entweder eine manische Phase beginnt oder habe ich als Kind nicht als manische Phase bezeichnet, aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich das als Kind gesehen habe, aber also diese Wachsamkeit bei mir und ganz stark eben die Isolation, also auch, wie die Jasmin gesagt hat, eben dieses Verstecken, das war für mich auch oft eben mein Kinderzimmer, wo ich mich eingebunkert habe und halt dort ganz, ganz alleine sein wollte. Und sonst, ich glaube, eine Strategie war es auch einfach in der Schule extrem gut zu sein. Das heißt, ich habe meine ganze Energie, die ich übrig gehabt habe, in die Schule gesteckt und wollte gut sein und eine tolle Schülerin und unauffällig und gute Noten nach Hause bringen, damit ich also Punkt 1 Anerkennung kriege. Das war auch der einzige Weg, wie ich Anerkennung bekommen habe. Ich glaube, das waren so die Strategien.
Wenn du sagst, wachsam sein, ich habe für mich da ein bisschen eine andere Definition gefunden und das ist auch etwas, was ich in mein Leben ziehe, womit mein Partner dann auch oft sprachen, weil ich will immer einen Plan haben für das Worst-Case-Szenario. Ich denke in Szenarien und auf die muss ich vorbereitet sein. Ich muss Lösungen haben, weil ich auch diese Problemlöserin in meiner Familie war. Wenn ein Problem war, konnte meine Mama das nicht lösen, sondern ich musste es lösen. Es gab eine Situation, da habe ich mich mit einem heißen Tee verbrannt, als ich 8 war. Und ich habe meiner Mama, obwohl sie Krankenpflegerin war, war sie so überfordert in der Situation. Und ich habe gesagt, sie muss mich jetzt in die Dusche stellen und die Rettung rufen. Also Dusche mit kaltem Wasser und die Rettung rufen. Das war nicht die Reaktion meiner Mama, das war von mir. Und so, das zieht sich dann durch das ganze Leben.
Dass du das sagst, also ich kann mich da auch voll anschließen. Dieses Probleme lösen war bei mir auch ganz stark und auch schon sehr jung, also wie ich sehr jung war. Das war bei uns eben so, dass weder meine Mama noch mein Vater ihre eigenen Probleme selber lösen hätten können. Da waren wir halt einfach auch oft als Kinder verantwortlich eben für den Haushalt, für die Finanzen, für schulische Themen, also das habe ich alles selber geklärt, wie ich auch schon ganz, ganz jung war. Arztbesuche, das waren Sachen, die ich als 9-Jährige, als 12-Jährige ständig immer alleine gemacht habe.
Es ist ein frühes Lernen der Selbstverantwortung und auch der Self-Care, wie es zum Beispiel gesundes Essen, regelmäßiges Essen extrem wichtig. Und das ist schon etwas Positives, was ich aus diesem Aufwachsen mitgenommen habe. Dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich selber wichtig bin dass die Umstände, in denen ich lebe, wichtig sind, dass es mir wichtig ist, gut zu essen, Sport zu machen, Freunde zu haben, ein Netzwerk zu haben. Das ist eine große Lehre aus meinem Aufwachsen.
Ich kann mich nur anschließen, bei mir ganz genauso. Auch halt, ich habe in der Kindheit kein Zuhause gehabt, also nie dieses Gefühl von, das ist mein Zuhause, wir sind ständig umgezogen, nach der Scheidung sind wir auch ständig irgendwo hingezogen, mal bei meiner Mama, mal bei meinem Vater, also dieses ständige Hin und Her und diese Unbeständigkeit auch von meinen Eltern, das habe ich jetzt erst als Erwachsene gelernt, dass ich mich nie sicher gefühlt habe, weil ich eben auch diese Eigenverantwortung hatte, also mich um meine Eltern zu kümmern. Und das merke ich jetzt. Jetzt habe ich mein Zuhause, jetzt habe ich meine Freunde, jetzt habe ich meine Hobbys und ich kümmere mich um mich jeden Tag. Und das sind Sachen, die ich in der Kindheit in dem Sinne nicht für mich machen konnte, auch wenn sie sehr wichtig waren für meine Entwicklung. Das sind Sachen, die ich eben für meine Eltern gemacht habe. Also ich habe den Haushalt gemacht, damit meine Eltern weniger Arbeit haben, aber nicht, damit ich ein schönes Zuhause habe. Ich war gut in der Schule, damit ich Anerkennung bekomme, aber das habe ich nicht für mich gemacht, sondern einfach für meine Eltern. Und ich habe eigentlich nur für meine Eltern gelebt, meine ganze Kindheit über, eben bis der Punkt gekommen ist, wo ich auf mich geachtet habe und auf mich geschaut habe und das so erst richtig wahrgenommen habe, dass ich diejenige bin, die sich darum kümmern muss.
Ich glaube, bei Kindern, die mit Eltern mit psychischen Erkrankungen aufwachsen und anderen Problemen, gibt es eine Lebensphasenverschiebung. So erkläre ich mir das, die Erfahrung, die viele dann machen, wenn ihre Eltern älter und krank sind und sie da unterstützen, die machen wir schon ganz früh. Aber diese Erfahrung, wo es wirklich eine Entwicklungsphase gibt, wo sich eine Identität bildet, die machen wir erst später, wenn es Raum dafür gibt.
Vielen Dank für eure Schilderungen. Die sind wirklich sehr interessant und spannend, weil das eine Perspektive ist, die man selten so zu Gehör bekommt. Ich hätte jetzt abschließend eine Frage. Wenn es euch möglich wäre, eurem jüngeren Ich etwas zu sagen, was würdet ihr eurem jüngeren Ich sagen, wie sie mit den Situationen vielleicht besser umgehen könnten oder wie sie sich zu verhalten haben, damit sie selber besser dran sind mit der Tatsache, dass trotz der Tatsache, dass ihre Mutter in dem Fall eine bipolare Störung hat?
Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass sie das überleben wird und dass sie aus ihrer Situation das Beste machen wird und dass auf sie eine Zukunft wartet, in der sie Menschen hat, die sie lieben und akzeptieren, so wie sie ist. Auch, dass sie sich selbst lieben wird und selbst akzeptieren wird. Und ja, dass ein schönes Leben auf sie wartet, in dem sie glücklich ist, ein Zuhause hat, einen Lebensgefährten, der sie unterstützt in allen Dingen. Und dass eine Zeit kommt, wo der Raum da ist, dass sie sich entwickeln kann und vielleicht irgendwann selber merkt, wie toll sie ist, was sie für ein schöner Mensch ist.
Ich könnte das nicht besser sagen.
Vielen Dank, Dankeschön. Jetzt hätte ich noch eine Frage an euch beide. Was bräuchte es, welche Änderungen im System, dass es Kindern von Eltern mit einer psychischen Erkrankung besser geht? Jasmin, du hast jetzt der HP erwähnt, dass du dort einmal Kontakt hattest. Könntest du das vielleicht ein bisschen näher erklären? Du hast auch verrückte Kindheit erwähnt. Könntest du sagen, was sie tun und was ist euch wichtig? Was bräuchte es, damit die Kinder von Eltern mit einer psychischen Erkrankung eben eine bessere Unterstützung bekämen?
HPE ist die Organisation Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter. Und ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihnen, aber auch sehr wenig, weil sie mir damals nicht gegeben haben. Also ich wollte konkrete Hilfsangebote für meine Mama finden. Sie wollten mir helfen. Ich habe nicht verstanden, dass ich überhaupt Hilfe gebraucht habe. Was ich mir wünschen würde, dass HPE auch mit Krankenhäusern, mit Psychiatern vernetzt ist. Also dass auch in dem Diagnoseweg, das dauert ja, meine Mama ist über 20 Jahre diagnostiziert worden, dass sowohl die Stelle die Berufsunfähigkeit feststellt, als auch die Ärztinnen, dass die konkret das Kind als Mitpatientin, Klientin anerkannt wird. Also dass auch Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass es nicht reicht, eine Betreuungsperson für das Kind zu haben, sondern es ist mehr Implikationen der Erkrankung des Elternteils gibt, dass psychische Betreuung vielleicht notwendig ist, dass man konkret sagen kann, wo diese gefunden wird, dass man, dass Sozialarbeiter da vielleicht auch schon eine Vernetzung machen, um zu schauen, dass die Kinder einfach nicht alleine damit sind. Dass man lernt, wie man darüber reden kann, auch mit anderen, weil wie die Vicky gesagt hat, es ist eine Strategie, sich zu isolieren und das ist eigentlich nicht notwendig, das kann man überwinden. Man kann diese Entwicklungsphase, die so wichtig ist, sich als ich finden, trotzdem machen, glaube ich. Es gibt nur die Angebote dafür nicht. Also konkret einbeziehen in die Therapie des Elternteils, die Vernetzung der Stellen, die es gibt, wie HPE, unverrückte Kindheit. Weil ich wusste davon ganz lange nichts, erst weil man googeln konnte. Und ein bisschen einen Leitfaden, wie viel Verantwortung man überhaupt übernehmen kann. Weil es gab dann später meinen Onkel, der gesagt hat, deine Mama ist erwachsen, die muss das selber für sich wissen. Aber ich wusste das nicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht da bin, ist niemand für meine Mama da. Und was ich überhaupt machen kann. Und auch, und ich weiß nicht, wie das für dich zu hören ist, Nicole, eine rechtliche Grundlage dafür, als Angehörige, als Tochter Entscheidungen treffen zu können, auch in einer emotional schwierigen Situation, wenn deine Mama sagt, wenn du jetzt die Rettung rufst, dann rede ich nicht mal mit dir. Aber wenn du merkst, dass es nimmer geht ohne ärztliche Hilfe, dass das trotzdem möglich ist.
Das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil eigentlich wäre das ja eine Besachwaltung dann von den Kindern für die Eltern. Und das ist, glaube ich, eben rechtlich so nicht möglich, wenn die Kinder minderjährig sind.
Das ist nur etwas, was mich immer begleitet hat. Also dieser Spagat zwischen Freiwilligkeit meiner Mutter, sich in Therapie zu begeben und die Notwendigkeit, weil es ja nicht nur Auswirkungen auf sie hatte, sondern Auswirkungen auf mich, wie ich mit ihr zusammengelebt habe, als Stimme wahrgenommen wird. Weil ich wurde als Stimme nicht mit einbezogen, aber ich hätte es mir wahrscheinlich oft gewünscht, weil ich mitbekommen habe, dass niemand richtig weiß, wie es bei uns zu Hause ist. Und auch diese Beratung, das sagt mein Partner, der auch einen medizinischen Hintergrund hat, wenn meine Mama manisch oder depressiv ist und es mich sehr auffällt, wie sie mit mir redet, dass es nicht die Stimme meiner Mama ist, sondern die Stimme ihrer Erkrankung.
Also Jasmin, was ich bei dir auch raushöre, ist, dass du gern eine triologische Vorgangsweise gewünscht hättest, also ein Dialog zwischen Ärztinnen und Ärztinnen, Expertinnen, Betroffenen und Angehörigen, dass dir das gefehlt hat und dass du dir das gewünscht hättest. Sehe ich das richtig?
Das fasst es sehr gut zusammen. Also Trilog ist wichtig und ich weiß, Trilog kämpft um mit Einbezug, aber weiß nicht, ob das System überlastet ist oder warum es nicht möglich ist.
Ja, danke schön nochmal für deine Ausführung zum Trilog. Abschließend möchte ich euch beide noch einmal fragen, wie geht's euch jetzt? Wie geht's euch im Erwachsenenalter mit der Erkrankung, mit dem Umgang mit eurer Mutter? Was könnt ihr diesbezüglich noch sagen?
Im Gegensatz zu vielen meiner FreundInnen fühle ich mich oft immer noch so ein bisschen verloren. Also ich glaube, das ist ein Thema, da werde ich noch länger damit kämpfen. Aber eigentlich ist mein Leben ganz stabil. Im Umgang mit meiner Mama habe ich erkannt, dass ich manchmal, und das habe ich von dir auch gelernt, Nicole, von deinem Podcast eigentlich, dass es okay ist, wenn ich mich zurückziehe und wenn ich das meiner Mama kommuniziere, dass ich gerade so in ihrer Verfassung nicht mit ihr reden kann. Dass ich zwar für sie da bin, aber dass ich für mich nicht zurückziehen muss. Und heute gerade habe ich mit meiner Mama ein Treffen ausgemacht. Eigentlich wäre es für Donnerstag ausgemacht gewesen. Aber ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, dass es ihr gerade nicht gut geht. Und ich nicht weiß, wie ich das schaffe und kämpfe dann auch mit dem Gefühl, eigentlich sollte ich als Kind meine Mama sehen wollen. Aber irgendwie will ich das gerade nicht. Und das ist schwierig. Aber ich habe gelernt zu sagen, das ist okay.
Ja, danke schön. Vicky, wie geht's dir jetzt? Wie schaut's aus bei dir mit dem Verhältnis deiner Mutter? Du hast es schon angeschnitten, aber was würdest du da sagen?
ähnlich wie bei der Jasmin. Also ich habe auch Phasen, die bei mir sehr instabil sind, obwohl ich sagen muss, dass ich noch nie in meinem Leben so stabil war wie jetzt gerade mit 27. Mein Ziel, mein Hauptziel ist es, ist immer noch Stabilität, also in allen Lebensbereichen. Der Kontakt zu meiner Mutter, es ist schwierig. Ich habe als Kind gelernt, einfach ohne meinen Eltern klarzukommen. Ich hab sie nicht gebraucht und jetzt bin ich erwachsen und jetzt brauche ich sie erst recht nicht. Ich denke nicht mal dran, wenn es mir schlecht geht, dass ich meine Eltern anrufe oder mich bei denen melde oder dass der Wille da ist, dass ich eben meine Eltern sehe, das habe ich nicht. Und gemerkt, dass das andere Menschen anders haben, dass sie gerne mit ihren Eltern sind und bei ihnen sind und über Probleme reden. Das ist bei uns nicht so. Mit meiner Mama habe ich mehrmals die Woche Kontakt. Ist eher oberflächlich, also wie geht's dir, wie war dein Tag? Aber nicht wirklich jetzt emotionale Gespräche. Ich habe mit ihr, während ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, heute telefoniert. Und das war das erste Mal seit langem, dass wir über unsere Vergangenheit geredet haben. Und natürlich beide voll verheult, weil es ist halt einfach für alle meine Familienmitglieder eine richtig traumatische Zeit gewesen, die nicht aufgearbeitet wurde in unserer Familie. Und ich glaube, dadurch, dass ich als Einzige das aufarbeite, fällt es mir sehr schwer, mit meiner Familie Kontakt zu haben. Ich versuche es trotzdem, aber mittlerweile glaube ich, dass ich besser Grenzen setzen kann. Also wenn ich merke, ich kann gerade nicht, dann gibt es Tage, an denen ich mich gar nicht melde. Oder ja, Tage, an denen ich sehr gerne mit meiner Mama telefoniere. Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, meine Mama ist jetzt seit mehreren Jahren stabil. Also endlich nach langer Zeit medikamentös so eingestellt, dass sie relativ stabil ist. Das heißt, ich habe jetzt gerade nicht diese ständigen Schwankungen bei ihr. Dadurch, dass ich sie selber in meinem Leben habe, mit meiner Diagnose, habe ich damit zu tun. Ich weiß nicht, wie der Kontakt weitergehen würde, wenn es wieder bei ihr anfangen würde, was natürlich immer wieder passieren kann. Das kann ich nicht beantworten, noch nicht.
Den Unterschied, den wir zwar ein bisschen angeschnitten haben, aber zwischen einer normalen, unter Anführungszeichen, Beziehung zu einer Mutter, ich habe für meine Mutter auch ein zweites Ich. Also es geht hauptsächlich um sie, wenn wir drüber reden. Sie möchte manchmal mehr von mir wissen, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass ich nicht alles mit ihr teilen kann. Gerade wenn es um Probleme geht, um Emotionen, muss ich mit jemand anderem reden. Auch weil das, was ich sage, kann in ihren manischen Phasen als Waffe gegen mich verwendet werden. Und das ist dann sehr unangenehm. Und deswegen muss ich mich manchmal selber, wenn ich merke, oh, ihr geht's gerade gut, sie ist gerade mehr bei sich als Mutter, wie ich sie in Erinnerung habe, muss ich mich daran erinnern, ich würde gern, es wäre schön, wenn ich das mit ihr teilen könnte, aber es geht nicht um für meinen Selbstschutz.
Und bei mir bleibt trotzdem dieses schlechte Gewissen und diese Schuldgefühle immer noch.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das je weggeht, aber.
Aber ich kann besser damit umgehen, aber es ist trotzdem da und so.
Ja, danke. Es ist halt schon zu sagen, dass es wichtig ist, dass du einmal dieses Bewusstsein hast, dass du einfach nicht schuld bist an irgendetwas, was deiner Mutter zugestoßen ist und vor allem auch nicht schuld bist an der Krankheit deiner Mutter. Und ja, ich danke euch vielmals nochmal. Ich kann nicht oft genug danken, dass ihr so ehrlich und offen mit uns gesprochen habt, weil das ist natürlich eine ganz spezielle Folge, weil die Sicht von Angehörigen, die kann ich als Betroffene nicht bieten. Und ich weiß aber ganz genau, dass es sehr viele Hörer und Hörerinnen gibt, die immer wieder uns auch anschreiben und darum bitten, dass wir etwas über Angehörige machen. Also vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch beiden für die Zukunft alles, alles Gute und dass ihr noch besser mit der Krankheit eurer Mutter umgehen lernen könnt und dass ihr beide die Stabilität findet, die ihr auch braucht.
Danke.
Danke Nicole, danke, dass du uns dieses Forum bietest und auch, ich habe so viel von deinem Podcast gelernt. Für mich war es wirklich wichtig, deine Sicht zu hören, weil meine Mama nicht, das habe ich in der Anfrage geschrieben, aber nicht gesagt, meine Mama redet da nicht drüber. Und durch dich habe ich eigentlich eine innere Sicht ihres Erlebens erfahren.
So geht es mir auch, generell durch, also durch unsere Freundschaft, habe ich auch viel mehr über die Erkrankung gelernt oder halt auch mitbekommen überhaupt, was auch zu Erinnerungen geführt hat, aber auch was zu mehr Verständnis für meine Mutter geführt hat. Also danke, Niki.
Das war die 32. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit der Folge Bipolarität aus der Sicht der Kinder von bipolaren Eltern. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Informationen für euch mitnehmen und somit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Liebe.
Ich bedanke mich auch herzlich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch mit dabei. Und bis dahin, stay tuned.